Ich sage immer, Herzgesundheit beginnt schon im Mutterleib. Ne? Tatsächlich, wenn wir schwanger sind, dann können wir jetzt schon die Gesundheit unseres Nachwuchses beeinflussen. Und deshalb ist Herzgesundheit, sage ich mal, beginnt im Mutterleib, weil was viele nicht wissen, dass der Herzinfarkt mit 50 oder 60 beginnt mit 20 oder 30 spätestens. Ne? Das sind alles langwierige Prozesse. Die Ablagerungen, die da entstehen, entstehen über Jahre und Jahrzehnte. Und deshalb ist das Thema Herzgesundheit eben auch schon für junge Menschen ganz, ganz wichtig.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt's jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei mir. Heute sprechen wir über ein Thema, das oft unterschätzt wird und gleichzeitig eines der wichtigsten überhaupt ist: Herzgesundheit. Viele denken dabei erst an ein Problem im höheren Alter oder verbinden es mit klassischen Risikofaktoren wie Ernährung oder Übergewicht. Doch die Realität ist deutlich komplexer. Gemeinsam mit Dr. Katharina Hamm sprechen wir heute über Herzgesundheit, Risikofaktoren und häufige Missverständnisse in der Prävention. Dr. Katharina Hamm ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie mit einem besonderen Schwerpunkt auf der kardiologischen Versorgung von Frauen. Und wir sprechen heute darüber, ab wann Herzgesundheit überhaupt relevant wird, welche Warnsignale oft übersehen werden und was vielleicht sogar völlig normal ist, etwa durch Sport, Stress oder Koffein. Ein besonderer Fokus liegt auf uns Frauen. Welche Rolle spielen Hormone? Warum werden Symptome bei Frauen oft anders wahrgenommen? Und welche Faktoren spielen tatsächlich eine größere Rolle, als viele denken? Zum Beispiel chronischer Stress oder genetische Risikowerte wie Lipoprotein klein a. Außerdem klären wir Mythen rund um Cholesterin, Prävention und die Frage, wie viel wir wirklich selbst beeinflussen können. Eine Folge für mehr Verständnis, mehr Sicherheit im Umgang mit dem eigenen Körper und weniger Angst, aber mehr Wissen. Bevor wir ins Gespräch starten, noch ein kurzer Impuls aus dem Bereich Ernährung, weil die natürlich auch in der Prävention, gerade bei Herzgesundheit, eine wichtige Rolle spielen kann. Kurzer Hinweis, diese Folge enthält Werbung, aber keine Sorge, ich halte mich kurz und ich bin mir sicher, einige von euch werden das, wovon ich euch gleich erzähle, sehr praktisch im Alltag finden und es direkt ausprobieren wollen. Eine insgesamt ausgewogene Ernährung, insbesondere mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen und pflanzlichen Proteinquellen, wird in der Wissenschaft immer wieder mit positiven Effekten auf verschiedene Gesundheitsbereiche in Verbindung gebracht. Ein super spannendes Produkt in diesem Zusammenhang ist der Couscous aus Hülsenfrüchten von Müllers Mühle, den ich kürzlich für mich entdeckt habe. Im Unterschied zum klassischen Couscous, der aus Weizen besteht, besteht dieser aus 100% roten Linsen oder grünen Erbsen und liefert dadurch mehr pflanzliches Protein und deutlich mehr Ballaststoffe. Bei gleichzeitig super einfacher und schneller Zubereitung, genauso wie man es von Couscous kennt. Einfach mit der gleichen Menge kochendem Wasser aufgießen, kurz quellen lassen, auflockern und fertig. Der rote Linsen-Couscous zum Beispiel bringt rund 26 Gramm Protein pro 100 Gramm Trockenprodukt mit. Und ich habe damit schon ein paar richtig einfache Alltagsgerichte gemacht, zum Beispiel einen grünen Couscous-Salat oder eine orientalisch gefüllte Aubergine. Und ich sag euch, das war beides so unfassbar lecker. Und genau das zeigt auch, das Produkt ist super vielseitig einsetzbar, egal ob als Bowl, Salat, warme Mahlzeit oder einfach als Beilage. Ihr findet den Couscous aus roter Linse oder grüner Erbse von Müllers Mühle unter anderem bei Edeka, je nach Region und in größeren Rewe-Centern. Probiert ihn unbedingt mal aus. Und jetzt gehen wir rein ins Thema Herzgesundheit und welche Faktoren dabei wirklich eine Rolle spielen. Hallo liebe Katharina, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich, dass du dir heute hier die Zeit nimmst und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch und würde sagen, zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erst einmal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Katharina Hamm. Ich bin Kardiologin und Internistin und lebe in Bad Nauheim, habe hier auch meine eigene Praxis, Privatpraxis für Herzgesundheit, habe aber jahrelang an einem großen Herzzentrum gearbeitet als Oberärztin und ja, sehr viele Patienten mit akutem Herzinfarkt versorgt und bin mit Herz und Seele, glaube ich, Kardiologin und ja, liebe meinen Beruf. Habe zwei Kinder und habe einen sehr bewegten Alltag.
Sehr schön. Wie kam es denn dann zu dem Wechsel von Oberärztin in einer größeren Klinik zu eigener Privatpraxis? Was hat dich dazu bewegt?
Also ich habe meinen Beruf immer geliebt, was ich mache, muss ich sagen. Aber ich habe irgendwann kam so die Zeit, wo ich gemerkt habe, es ist so ein bisschen unzufriedenstellend, dass man die Patienten immer erst sieht, wenn sie krank sind. Mhm. Und das ist total, am Anfang findet man das ganz toll in der interventionellen Kardiologie, nennen wir das ja, wo wir die Herzinfarkte akut versorgen und Patienten mit Stents versorgen. Das ist ganz toll, das Herz akut zu retten. Aber ich habe immer gemerkt, ich rette die zwar akut, aber ich kann sie nie wieder gesund machen. Sie haben eine Herzerkrankung für den Rest ihres Lebens. Und das ist eigentlich so schade, weil das auch oft junge Menschen waren, jüngere Menschen. Wer in der Akutkardiologie arbeitet, hat natürlich auch sehr viel mit tödlichen Verläufen zu tun, ne, weil Herz leider oftmals auch tödlich ist. Und ich dann irgendwie so das einfach wollte, dass man früher ansetzt und gerne schon vorzeitig eingreifen kann irgendwie und die Patienten mehr betreuen kann auf dem Weg dahin, dass das Herz gesund bleibt und möglichst gar nicht erst erkrankt. Und da auch angefangen habe, eben auf Social Media darüber aufzuklären, dass es halt toll ist, frühzeitig Risiken zu erkennen und sie zu behandeln, bevor halt eben die Herzerkrankung dann beginnt. Und das war eigentlich so ein bisschen mein Antrieb, dass man das halt in der Klinik nicht so wirklich machen kann. Da hat man halt mit den schon Kranken zu tun. Aber ich wollte einfach viel mehr auch gerne noch in die Prävention gehen und mich damit beschäftigen, was kann ich tun und wie kann ich meine Patienten begleiten, damit sie möglichst gar nicht erst herzkrank werden.
Ja, sehr, sehr gut. Und sollte ja eigentlich auch in jeglicher Fachrichtung in der Medizin der Fall sein, würde ich jetzt
total mal behaupten. Ja, eben. Also bei Krebserkrankungen ist ja auch so in der Onkologie, ne? Da sieht man in der Klinik auch nur die, die den Krebs haben. Aber vorher kann man eigentlich schon durch Lebensstil, Bewegung und so weiter, kann viele Krebsarten verhindert werden. Nicht alle natürlich, klar, da gibt es immer gewisses genetisches Risiko und so weiter. Aber man kann einfach durch Prävention generell so viel Erkrankungen verhindern. Und das war das, wo dann wirklich mein Herz, obwohl ich wirklich mit Leib und Seele eine interventionelle Kardiologin, glaube ich, war und auch bin noch. Ich arbeite immer noch, habe noch eine Ministelle in der Klinik und mache das auch noch ein bisschen. Aber ich hätte nie gedacht, dass mich das so glücklich machen kann, in der Praxis zu sitzen und zu messen und zu untersuchen. Und ich meine ganz viel mit Herzultraschall, mit Laborwerten. Ich hätte nie gedacht, dass mir das so viel Spaß machen kann. Also wenn man jetzt, glaube ich, vor 10 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, nee. Das werde ich nie machen, weil ich Action brauchte, so aus der Klinik. Ne? Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde, das also war die beste Entscheidung.
Ja, sehr schön. So soll es doch sein. Und wenn wir jetzt mal uns allgemein das Thema Herzgesundheit anschauen, dann würde ich jetzt mal reinstarten mit der Frage, ab wann wird Herzgesundheit überhaupt relevant? Und ich frage das jetzt direkt mal so provokant, sage ich, weil ich glaube, dass viele Herzinfarkt oder ähnliche Dinge erst mit höherem Alter in Verbindung bringen. Aber ab wann wird es denn eigentlich relevant für uns?
Ich sage immer, Herzgesundheit beginnt schon im Mutterleib. Ne? Tatsächlich, wenn wir schwanger sind, dann können wir jetzt schon die Gesundheit unseres Nachwuchses beeinflussen. Und deshalb ist Herzgesundheit, sage ich mal, beginnt im Mutterleib, weil was viele nicht wissen, dass der Herzinfarkt mit 50 oder 60 beginnt mit 20 oder 30 spätestens. Mhm. Das sind alles langwierige Prozesse. Die Ablagerungen, die da entstehen über Jahre und Jahrzehnte. Und deshalb ist das Thema Herzgesundheit eben auch schon für junge Menschen ganz, ganz wichtig, für Jugendliche, Heranwachsende. Wir wissen, Kinder, die im jungen Lebensalter stark übergewichtig waren, haben deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der mittleren Lebensspanne zwischen 45 und 60. Ne? Also Es hinterlässt alles so ein bisschen tatsächlich ein Langzeitrisiko, was auch schon früher in der Jugend und in der Kindheit vielleicht nicht so gesund war. Deshalb viele denken immer nur an Rheuma, Decke und was für die Oma, wenn sie was von Herzgesundheit hören. Ja, das ist was für die Oma. Aber nein, das beginnt tatsächlich schon viel früher und deshalb sollten auch schon junge Menschen auf ihre Herzgesundheit achten.
Ja, definitiv. Du hast jetzt schon genannt, dass natürlich ein gesundes Körpergewicht und auch Bewegung im jungen Alter bereits wichtig ist. Wenn wir uns jetzt mal den Faktor Stress anschauen, der ja so gesehen fast jeden von uns beeinflusst, manche mehr, manche weniger. Ganz entscheidend ist natürlich auch immer, wie geht man mit dem Stress um. Aber wie sehr kann jetzt chronischer Stress Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen oder beeinflussen?
Ja, sowohl chronischer Stress als auch akuter, heftiger Stress können Herzerkrankungen beeinflussen. Klassisches Beispiel für dieses akute Stress oder halt auch emotionaler Stress ist bei Frauen ganz wichtig. Da gibt es so eine typische Herzerkrankung, die vielleicht alle schon mal gehört haben, dieses Broken Heart Syndrom, ne? Das gebrochene Herz, was bei Frauen nach der Menopause deutlich häufiger auftritt. 90% der Betroffenen sind Frauen. Und da liegt meistens ein emotionales Ereignis, sei es eine Beerdigung von einem Partner, Freund oder auch ein schwerer Streit. Ich hatte schon irgendwie Nachbarschaftsstreit, wo sich die Dame so aufgeregt hat, dass sie ein Broken Heart Syndrom hatte. Also sowohl dieser akute Stress als auch der chronische Dauerstress sind für die Herzgesundheit nicht gut. Wobei mir das ganz wichtig ist, eben auch, wie du das schon anfangs gesagt hattest, zu sagen, dass Stress nicht immer negativ sein muss. Eine gewisse Art von Stress brauchen wir, sonst funktionieren wir, glaube ich, auch gar nicht. Aber es geht eben darum, gerade dieser emotionale Stress ist ganz wichtig für die Frauen. Wir haben oft viel Druck, wir haben emotionale Belastungen, weil wir so mehrfach belastet sind durch Arbeit, Kinder, vielleicht noch irgendwie Pflege von Angehörigen, was wir auch immer alles haben. Und das reguliert einfach die Stressachse hoch, erhöht den Blutdruck, erhöht den Herzschlag. Und das sind alles auch wieder Sachen, die sich langfristig negativ auf die Herzgesundheit auswirken können, weil dann doch vielleicht mal ein Bluthochdruck stressbedingt entsteht, auch schon vielleicht in jüngeren Jahren. Wir sehen es bei, früher galt so als Managerkrankheit, ne, dass der typische gestresste Manager, der wenig schläft, sich schlecht ernährt und viel Stress hat und Druck hat, dass der einen Herzinfarkt frühzeitig bekommt. Also Stress ist schon ein großer Faktor und wir leben in einer immer gestressteren Welt, hat man ja das Gefühl.
Das stimmt auf jeden Fall. Und was gibt es denn jetzt an Warnsignalen, die vielleicht auch häufig übersehen werden? Und wie kann man hier auch bei sich selber beurteilen, was ist jetzt vielleicht normal? Also auch jetzt vielleicht beim Thema Stress oder manche kriegen ja auch Herzrasen, wenn sie zu viel Koffein trinken. Muss man sich da sofort Sorgen machen? Sollte man sofort was untersuchen? Oder wie kann man da mit gewissen Signalen umgehen?
Ich sage immer erstens, das Herz hält relativ viel aus. Ne? Also auch so einen schnellen Herzschlag hält das Herz alles mal aus. Da muss man nicht gleich in Panik verfallen. Da ist natürlich immer ganz wichtig, erstens, wie alt ist man? Was hat man sonst noch für Risiken? Ne? Also eine junge 25-jährige Frau, die nach dem Joggen irgendwie hier so ein stechendes Gefühl hat und Angst hat, dass es ein Herzinfarkt ist, ist relativ unwahrscheinlich. Aber wenn das halt eine 65-Jährige nach bei körperlicher Belastung und Druckgefühl hat, was in den Armen einschießt, dann ist das eher hinweisend für das Herz. Also da müssen wir ganz wichtig, dass wir gucken, wie sind so. Deshalb sollte immer jede Frau, auch möglichst jede Altersgruppe, so ein bisschen ihre Risiken kennen. Die klassischen Risikofaktoren gehen wir bestimmt auch noch drauf ein, um das auch besser einschätzen zu können. Weil ein gesundes Herz hält das auch mal aus, wenn das mal eine Herzfrequenz von 150, 160 hatte. Da muss man, das ist zwar unangenehm, aber oftmals ist es auch der Kopf, der dann sofort in Panik gerät. Wo man immer darauf achten muss, also akute Luftnot ist nie normal. Ne? Also wenn man auf einmal wirklich plötzlich Luftnot hat, verbunden mit Kaltschweißigkeit, Schwindel, Übelkeit und noch irgendwie einem Beklemmungsgefühl, bitte immer lieber einmal mal abklären lassen als einmal zu wenig. Ein Herzinfarkt darf man heutzutage wirklich nicht mehr übersehen. Und aber da ist auch wichtig immer, dass man so seine eigene Risikokonstellation so ein bisschen kennt, weil Herz natürlich bei vielen auch so eine Art, nicht Hysterie oder Panik einfach auslöst, weil es immer geht, oh Gott, nicht das, was am Herzen ist. Manche haben auch traumatische Kindheitserfahrungen. Ich habe viele Patientinnen, die miterlebt haben, wie Mutter oder Vater in Anwesenheit einen Herzinfarkt hatten. Schlimme Situationen, das brennt sich wirklich in den Kopf ein für immer, sodass sie dann auch, so wie sie denken, das Herz schlägt zu schnell, denken sie, jetzt kriegen sie auch einen Herzinfarkt. Aber das, ich sage mal, so schnell geht es dann auch nicht.
Okay, ja, spannend. Und wenn wir uns jetzt generell nochmal Herzgesundheit anschauen, welche Unterschiede gibt es denn da zwischen Mann und Frau?
Also Männer und Frauen unterscheiden sich sowohl bezüglich der Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also wir kennen ja alle die klassischen Risikofaktoren wie das Rauchen, der Diabetes, das deutliche Übergewicht, der Bluthochdruck und das zu hohe Cholesterin. Das sind so die klassischen Big Five-Risikofaktoren, die sich bei Männern und Frauen eigentlich nicht unterscheiden. Wobei zum Beispiel eine Frau, die raucht, ihr Herz mehr schädigt als ein Mann, der raucht. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Männer bitte anfangen sollen zu rauchen, dass das weniger schädlich ist. Aber wir wissen, dass tatsächlich das Rauchen Frauenherzen noch mehr schädigt und den Frauen noch mehr gesunde Lebensjahre raubt als dem Mann. Oder auch ein Diabetes, deshalb müssen wir den unbedingt verhindern bei den Frauen. Ein Diabetes schädigt Frauenherzen auch noch mehr als die Männerherzen. Und es gibt aber zusätzlich noch so frauenspezifische Risiken, wie zum Beispiel Schwangerschaftserkrankungen, Schwangerschaftsbluthochdruck, Schwangerschaftsdiabetes. Das sind Erkrankungen, die in der Schwangerschaft auftreten, oft wieder verschwinden, aber die ein unsichtbares Herzrisiko hinterlassen für die Frauen. Oder auch eine vorzeitige Wechseljahre, wenn Frauen verfrüht in die Menopause kommen, also vor dem 40. Lebensjahr, was immerhin so 2-3% aller Frauen sind. Die Frauen haben auch ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im weiteren Lebensverlauf. Und das unterscheidet sich so ein bisschen bei den Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zwischen Männern und Frauen. Ja, Frauen haben grundsätzlich ein bisschen mehr Zeit, weil wir im Durchschnitt etwas später an Herzerkrankungen erkranken. Wir haben das Östrogen, unser Slow-Aging-Hormon, was unsere Gefäße und unsere Herzgesundheit sehr unterstützt und jung hält. Nach der Menopause, nach den Wechseljahren, wenn das Östrogen absinkt, steigen unsere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen an und dann auch im Verlauf neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu, sodass durchschnittlich der Herzinfarkt bei Frauen, sagt man immer so 7-10 Jahre später, als beim Mann auftritt. Männer sind eher so klassischerweise Anfang 50. Gibt natürlich ganz viele Schwankungen nach oben und nach unten, ne? Aber bei Frauen ist es eher so 60 plus. Also auch wenn es da immer mehr jüngere Frauen tatsächlich auch gibt, die ich leider sehe. Aber das ist so klassisch, dass Frauen eigentlich sogar noch ein bisschen mehr Zeit haben für ihre Herzvorsorge, sage ich immer, noch ein bisschen mehr Zeit haben, sich um die Herzgesundheit zu kümmern als Männer.
Sehr gut. Und stimmt es, dass Herzprobleme bei Frauen oft anders erkannt oder auch teilweise unterschätzt werden?
Ja, das wissen wir tatsächlich, dass Frauen unterschätzen generell ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist die häufigste Todesursache weltweit. Es gibt immer wieder große Befragungen, alle paar Jahre. Und wenn man Frauen befragt, was sie denken, was die häufigste Todesursache ist, dann wirklich ein Großteil der Frauen immer noch ist es Brustkrebs. Also die meisten Frauen fürchten sich vor Brustkrebs und vor gynäkologischen Erkrankungen. Zu Recht fürchte ich mich als Frau irgendwie auch, ja. Aber sterben tun wir eher an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 35% aller Todesfälle weltweit sind durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht, auch bei Frauen. Und das ist das eine, dass die Frauen das halt leider nicht so auf dem Schirm haben, dass es was vom Herzen sein könnte. Und das ist auch einer der Faktoren, warum dann Symptome von den Frauen selber oft auch fehlgedeutet werden, ne? Und runterbagatellisiert werden, weil wir oft auf der Meinung sind, was von alleine kam, das kommt, geht auch von alleine wieder. Ne? Mhm. Oder es ist doch irgendwie was vom Magen, wenn es hier irgendwie drückt. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum Frauen, insbesondere jüngere Frauen unter 55, eine höhere Sterblichkeit am Herzinfarkt haben, weil es eben zu dieser Zeitverzögerung bei der Diagnosestellung kommt, die nicht nur dadurch verursacht ist, dass in den Kliniken das nicht gut erkannt wird, sondern auch eben bei den Frauen selber, die das selber nicht so gut einschätzen. Ne, wenn der Ehemann ein Zimperlein hat, dann sind wir ganz schnell und nehmen das Handy in die Hand und rufen sofort den Rettungsdienst an. Aber wenn uns irgendwas plagt, ist die Hemmschwelle vielleicht auch gar nicht so niedrig, dem Ehemann jetzt überhaupt mal Bescheid zu sagen, dass es einem nicht so gut geht. Ne? Also wir passen schon immer ganz gut als Frau um alle auf uns herum auf, dass es denen gut geht, vergessen dabei leider oft so ein bisschen die eigene Gesundheit. Und Zeit ist einfach ein ganz wichtiger Faktor für zum Beispiel beim Herzinfarkt, dass man den rechtzeitig erkennt.
Wenn wir uns jetzt mal direkt den Herzinfarkt ein bisschen genauer anschauen, welche Symptome deuten denn darauf hin? Also welche Symptome sollte man dann auch wirklich ernst nehmen und nicht, wie du jetzt gesagt hast, zu lange warten mit dem Anruf oder jemandem Bescheid zu sagen?
Klassischerweise ist es ja der Schmerz hinter dem Brustbein, so ein Druckgefühl, als würde so jemand einen Gürtel enger ziehen, und es strahlt oft auch in den linken Arm aus. Das ist so das klassische Symptom bei einem Herzinfarkt, wie es in den Büchern auch gelehrt wird. Bei Frauen wissen wir, dieser Schmerz kommt auch in 80% der Fälle vor, aber wir haben häufig noch andere Symptome darüber hinaus, und das ist das, was es oft verwirrt macht, sowohl für die Betroffenen als auch für das medizinische Personal. Denn Frauen haben häufig auch noch Kopfschmerzen, Schwindel, denen ist übel, also es ist so eine vegetative Begleitsymptomatik, also die haben starke Übelkeit, manchmal erbrechen die auch, haben Bauchschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Luftnot ist auch noch ganz klassisch. Bei Frauen ist so das Typische, dass es mehr als drei verschiedene Symptome sind. Bei den Männern ist es häufiger eher nur der Druck auf der Brust, der irgendwohin ausstrahlt, der linke Arm, Kiefer klassischerweise. Und deshalb oftmals, wenn Ich frage wirklich immer jeden Herzinfarktpatienten nach den Symptomen und sage dann auch, frage oft im Nachhinein, was hätten sie denn anders gemacht im Nachhinein? Gerade die Frauen frage ich das gerne, und eigentlich sagen fast alle, ich habe das schon die Tage vorher gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Da waren irgendwie so Beschwerden, die mal kamen und gingen, aber dann haben sie wirklich die ganze Zeit angehalten. Also typisch ist dann immer so ein Schmerz, der nicht mehr weggeht, der vielleicht die Tage vorher schon mal da war, aber der weggegangen ist, und alles, was wirklich bleibt und nicht mehr weggeht, da sollte man schon hellhörig werden.
Und was sollte man dann konkret tun, wenn man im Verdacht steht, dass da was ist? Vielleicht auch schon die Tage davor.
Ja, je nachdem, wo man natürlich nun irgendwie gerade ist, was das für Gegebenheiten sind. Wir sind in Deutschland ja sehr, sehr wirklich gut versorgt mit Kliniken um uns herum. Noch mal gucken, wie das in 10 oder 15 Jahren ist. Aber noch haben wir zum Glück sehr viele Kliniken um uns herum und ein hervorragendes Rettungsdienstsystem, was uns überall letztendlich, gut, ich weiß, dass in manchen Bundesländern das nicht mehr so ideal ist, aber eigentlich haben wir ein gutes Rettungsdienstsystem. Ne? Und wenn es einem wirklich akut schlecht geht, ist das Wichtigste, den Rettungsdienst zu rufen. Wenn jetzt quasi das nach Feierabend ist oder zu einer Zeit, wo der Hausarzt vielleicht nicht mehr da ist, vielleicht ist auch erstmal der Hausarzt der richtige Ansprechpartner, aber dann muss man schon handeln und entweder sich beim Hausarzt vorstellen, je nachdem, wie es einem geht. Wenn man so Beschwerden hat, dass man kaltschweißig ist, rufen bitte sofort den Rettungsdienst an. Ja, die 112 anrufen, den Rettungsdienst anrufen, die Beschwerden schildern. Auch vielleicht sagen, dass man Risikofaktoren hat und so weiter. Ne? Und dann geht man lieber einmal mehr in die Klinik als nicht. Man kann natürlich alternativ, aber nie alleine, noch in die Klinik fahren, je nachdem, wie es einem geht, ne? in Notaufnahme und einmal ein Labor und ein EKG, um das auszuschließen, sage ich immer. Ne? Und aber da, wie gesagt, auch ganz wichtig, kennt eure Risikokonstellation, wisst, ob ihr überhaupt ein Risikopatient seid. Wenn ihr 25 seid und keinerlei Risiken habt, dann ist mal so ein stechender Schmerz irgendwo im Brustbereich oder beim Atmen relativ unwahrscheinlich für einen Herzinfarkt.
Und ein weiteres großes Risiko oder Problem ist ja auch der Schlaganfall. Bevor wir da vielleicht ein bisschen näher noch drauf eingehen, vielleicht kannst du uns erstmal noch erklären, das hätten wir vielleicht auch davor reinschieben müssen, aber was genau ist denn eigentlich ein Herzinfarkt? Was genau ist ein Schlaganfall? Vielleicht kannst du uns das einmal einfach verständlich.
Verwechseln doch immer viele, sehe ich auch. Ne?
Also glaube ich auch.
Schlaganfall ist das, was im Kopf passiert, und Herzinfarkt ist das, was im Herz vonstatten geht. Im Herzinfarkt ist im Prinzip eine Minderdurchblutung in einem Herzkranzgefäß. Ne? Das Herz hat ja drei große Gefäße, die das Herz, ist ja ein Muskel, braucht viel gutes Blut, damit er funktioniert. Und wenn es da zu einer Verstopfung kommt und ein Gefäß nicht mehr gut durchblutet ist, dann kann das einen Herzinfarkt auslösen. Ne? Das ist letztendlich, sind das Ablagerungen, die man hat an den Gefäßen. Wenn die aufreißen und der ganze Cholesterininhalt aus dieser Ablagerung mit dem Blut in Kontakt kommt, dann reagiert der Körper, schickt das Gerinnungssystem raus und dann verschließt er das quasi, aber verschließt auch das Gefäß, und dann, das macht Schmerzen tatsächlich, ne? Weil der Muskel nicht mehr gut durchblutet ist. Beim Schlaganfall unterscheidet man zwei verschiedene Formen. Zum einen den ischämischen, also der durch die Minderdurchblutung, so wie im Herzinfarkt, ne? Ist das immer eine Minderdurchblutung. Oder auch der hämorrhagische, der ist aber eher seltener, also durch eine Hirnblutung, haben wir auch schon mal alle gehört, ne? Verursacht einfach eine Minderdurchblutung im Gehirn, sei es durch eine Blutung oder durch ein verstopftes kleines Gefäß. Die Ursachen dafür sind an sich die gleichen. Das eine ist halt im Kopf und das andere ist halt am Herzen.
Und spielen jetzt genetische Faktoren bei beiden gleichermaßen eine Rolle oder vielleicht
beim Schlaganfall mehr als beim Herzinfarkt oder andersrum?
Die Risikofaktoren, die einen Herzinfarkt und auch einen Schlaganfall begünstigen, sind so ziemlich die gleichen. Ne? Das ist hohes Cholesterin, Bluthochdruck, Diabetes, alles, die wir schon vorhin aufgezählt haben. Aber zum Beispiel ein hohes Cholesterin kann genetisch sein, weil so familiäre Hypercholesterinämie, also quasi eine genetische Fettstoffwechselstörung gibt, die tatsächlich vererbt wird. Die ist gar nicht so selten, mit 1 zu 250, also jeder 250. hat die tatsächlich. Und das ist was tatsächlich, was wir genetisch haben und was sowohl Herzinfarkt als auch Schlaganfall begünstigt. Da kann ich jetzt gar nicht genau sagen, was jetzt mehr durch Genetik beeinflusst wird, Herz oder Hirn, also oder Schlaganfall. Das kann ich gar nicht tatsächlich so genau in Prozentzahlen sagen. Aber auch eben Bluthochdruck verursacht auch, ist auch ein Grund für Schlaganfälle, insbesondere natürlich auch für die Hirnblutung und so weiter, wenn der Blutdruck viel zu hoch ist über Dauer.
Ja, und welche Warnsignale und Symptome sind es beim Schlaganfall, die darauf hindeuten können, vielleicht auch schon ein paar Tage davor?
Also Schlaganfall ist eigentlich was, was meistens sehr akut und plötzlich und ohne Vorboten groß passiert. Und das sind, also ganz auffällig sind natürlich immer Lähmungserscheinungen, ne? Wenn man auf einmal was nicht mehr bewegen kann, also motorische Störungen hat, wenn man auf einmal Sprachstörungen hat und selber merkt, man möchte was sagen und kann gar nichts mehr sagen, kann sich gar nicht mehr artikulieren. Herabhängende Körperteile, also auf einmal können man sagen, manche, ich konnte meinen Arm nicht mehr bewegen. Ich habe nichts mehr gespürt, es hat gekribbelt. All das sind Warnsymptome tatsächlich für den Schlaganfall. Und da heißt es, ähnlich wie beim Herzinfarkt, heißt Time is Muscle und da heißt Time is Brain. Da müssen wir wirklich unverzüglich den Rettungsdienst anrufen, weil da muss schnellst wie möglich, muss man in eine sogenannte Stroke-Unit und in die richtige Behandlung, um ein eventuelles Gerinnsel dann auch aufzulösen mit einer sogenannten Lyse, ne, und dann ein Medikament zu geben, was das auflöst.
Und was heißt schnellstmöglich? Weil es muss natürlich auch erstmal angerufen werden, der Rettungsdienst muss kommen, ich muss weggefahren werden. Wie viel Zeit hat man da dann wirklich?
Also, meinst du jetzt beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall?
Bei beidem, wenn du so fragst.
Also beim Herzinfarkt ist es tatsächlich so, dass man weiß, dass die ersten Schädigungen der Herzmuskelzellen schon nach einer halben Stunde beginnen. Ne? Also möglichst sollte man innerhalb von einer Stunde nach dem Symptombeginn in der Klinik sein. Wenn der Patient 6 Stunden nach Beschwerdebeginn, also wenn der Herzinfarkt schon 6 Stunden lang besteht, wissen wir tatsächlich, dass da schon eine fast nicht mehr reversible Schädigung der Herzmuskelzellen stattgefunden hat und die Herzmuskelzellen absterben werden. Ja? Somit da gilt wirklich so schnell wie möglich. Am besten, wie gesagt, sofort nach Symptombeginn, weil je länger, desto mehr Herzmuskelzellen sterben ab. Alles, was wirklich, also ich habe manchmal leider Patienten, die sagen, ja, es war eigentlich der schlimmste Schmerz, war gestern Abend, aber ich habe mich dann mal ins Bett gelegt und gewartet. Da weiß man halt, wenn ich dann sehe, das Herzkranzgefäß ist verschlossen, weiß ich halt, das ist wahrscheinlich sowieso schon tot, der Herzmuskel, der zu diesem Herzkranzgefäß gehört. Und da bringt es vielleicht gar nicht mehr viel, wenn ich das aufmache. Es sieht dann zwar schöner aus, wenn es wieder auf ist, aber es ist halt tragisch, weil einfach schon Herzmuskelzellen abgestorben sind. Und beim Schlaganfall ist das ähnlich. Da gilt auch wirklich so schnell wie möglich. Wir wissen, dass diese Lyse, die man dann durchführt, also man das Blut so stark verdünnt, dass man Gerinnsel auflöst, möglichst innerhalb von 4,5 Stunden nach Symptombeginn beginnen sollte, weil es da einfach am effektivsten und am sichersten ist. Aber das ist auch immer individuell ein bisschen abhängig, je nach CT, MRT-Befund und so weiter, den man dann hat. Manchmal kann man auch noch 9 Stunden warten. Bei manchen sind die, also das ist wirklich, sind immer individuelle Entscheidungen, auch so ein bisschen beim Schlaganfall.
Ja, spannend. Und wenn wir uns jetzt nochmal das Thema Prävention genauer anschauen, was ja genau auch dein Ziel ist, dass die Leute nicht erst zu dir kommen, wenn bereits was passiert ist, sondern man am besten davor schon vorsorgt. Welche Laborwerte sollte man jetzt vielleicht speziell auch als Frau regelmäßig oder zumindest einmal kennen, um eben ja über die Herzgesundheit Bescheid zu wissen?
Ja, da habe ich gibt es so wirklich welche, die sehr wichtig sind und für die Herzgesundheit und vor allem voran natürlich die Cholesterinwerte. Und die sollte man gerne auch schon mal im jungen Erwachsenenalter. Also ich finde immer, es spricht nichts dagegen, irgendwie mit 20 schon mal Blut abnehmen zu lassen. Ja. Und wenn es eine Risikokonstellation in der Familie gibt, auch gerne schon früher. Also wenn man Vater oder Mutter hat, die vorzeitig einen Herzinfarkt hatten vor dem 55. Lebensjahr oder vor dem 60. Lebensjahr bei Frauen. Wenn es da schon ein Risiko gibt, dann, wie gesagt, macht man das auch oft schon mal in der Kindheit, um eben so nach dieser familiären Fettstoffwechselstörung zu schauen. Bei den Laborwerten hätte ich gerne die Cholesterinwerte, und zwar das böse Cholesterin auch, ne? Nicht nur ein Gesamtcholesterin, sondern ich möchte das LDL-Cholesterin, ich möchte das HDL-Cholesterin. Ich möchte das Lipoprotein klein a, das ist ja gerade in aller Munde, diesen genetischen Wert, das ist ein gefäßschädigendes Cholesterinpartikelchen, was noch schlechter für die Herzgesundheit ist als das LDL-Cholesterin, weil es noch eine zusätzliche gefäßschädigende Komponente enthält und jeder vierte Mensch hat erhöhte Werte und die gehen mit einem erhöhten Herz-Kreislauf-Risiko einher. Das ist bei den Cholesterinwerten. Manchmal hilft einem ApoB auch noch. Das ist der genaueste Messwert für die genaueste Anzahl der gefäßschädigenden Cholesterinpartikelchen. Ich brauche den, um ehrlich zu sein, gar nicht immer. Ich bin schon happy, wenn jemand sein LDL-Cholesterin hat. Dann brauchen wir den Blutzucker-Langzeitwert. Der ist wichtig, weil ein Prädiabetes oder Diabetes tut nicht weh. Genau wie ein hohes Cholesterin tut leider auch nicht weh. Den HbA1c-Wert. Und das hochsensitive CRP, das ist so ein Entzündungsmarker, den ich sehr wichtig finde, weil wir wissen, dass letztendlich die Ablagerungen, die entstehen in den Gefäßen, sind letztendlich nichts anderes als ein Entzündungsprozess. Und alles wird durch Entzündung, ist wie so ein Brandbeschleuniger, sage ich immer. Ne? Wenn Entzündung da ist, entstehen Ablagerungen einfach viel schneller. Und deshalb sollte man den auch noch mitbestimmen. Und der sollte möglichst immer niedrig sein.
Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, das Lipoprotein klein a, was, wie du sagst, in aller Munde ist. Ja. Warum spielt das denn so eine große Rolle beim Thema Herzgesundheit?
Eben, weil es besonders gefäßschädigend ist und weil es ein besonders arterogen ist und entzündungsfördernd in den Gefäßen und auch eben schon bei jüngeren Menschen vorzeitig zu Ablagerungen führen kann. Und wenn wir in der Klinik Menschen, sehr junge Menschen mit Herzinfarkt gesehen haben, manchmal sind es tatsächlich auch 30-Jährige, das ist selten, aber das gibt es. Und dann haben wir immer nach Lipoprotein klein a gesucht, weil oft waren das dann schlanke, völlig gesunde. Und das sind dann die, diese stark erhöhten Lipoprotein klein a Werte hatten. Das sind wirklich oft die mit sehr hohen Werten. Wir wissen halt, dass jeder vierte Mensch hat erhöhte Werte. Nun ist das aber nicht verteilt wie so eine Gauss'sche Normalverteilung. Ne? Das ist so eine typische Wolke, wo dann quasi die Werte am häufigsten sind. Wir wissen, dass am häufigsten sind dann die Werte so zwischen 100 und 200 Nanomol. Die sind schon erhöht. Und dann geht es in die stark erhöhten Werte, so 250, 300. Die sind deutlich seltener. Also ungefähr so, will ich mich jetzt nicht festlegen, aber so 10-15% der Menschen, die Erhöhtes haben, haben nochmal wirklich dieses stark erhöhte. Und die müssen wir wirklich rausfiltern, weil die wirklich, die haben wirklich ein deutlich erhöhtes Risiko. Je höher der Wert einfach ist, desto höher ist das Risiko für Ablagerung und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall. Mhm. Und die müssen wir irgendwie rausfiltern.
Mhm. Und dieser Wert ist ja aber angeboren. Also den beeinflusse ich nicht, den erhöhe ich nicht durch meinen Lebensstil, sondern den habe ich so ab dem Zeitpunkt, wo ich geboren bin, richtig?
Genau, der ist genetisch. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wenn Herzinfarkte in der Familie häufiger waren, in jungen Lebensjahren bei den Eltern, dass man auch die vielleicht mal fragt, kennt ihr euren Wert? In der Generation unserer Eltern ist das nicht so populär gewesen, den Wert mal bestimmen zu lassen. Deshalb weiß man das vielleicht auch manchmal gar nicht jetzt. Aber man sollte den Wert bestimmen und dann einfach weiß man, dass man gewisse Risikoparameter wie Blutdruck oder das LDL-Cholesterin, dass man da vielleicht Stellschrauben hat, wo man dran angreifen kann, um das Risiko zu minimieren, weil, wie gesagt, er ist genetisch, da können wir nichts für, da können wir, sage ich nachher, nur noch Möhrchen knabbern und der Wert ist immer noch hoch. Wir können ihn durch keinen Lebensstil beeinflussen, aber wir können ihn durch einen guten Lebensstil, können wir unser Risiko beeinflussen. Ne? Somit ist das eine ist genetisch, aber das ist quasi unsere Anlage, aber das, was wir daraus machen, ist viel wichtiger. Unser Lebensstil ist super wichtig. Wir wissen, wenn man alle anderen Risiken reduziert und keine weiteren Risikofaktoren hat, dann ist die Prognose trotzdem gut. Insbesondere bei denen diese Werte zwischen 100 und 200 sehe ich hier super oft, Da herrscht auch sehr viel Panik leider bei vielen Menschen, auch insbesondere, also gerade oft bei Frauen tatsächlich, habe ich das Gefühl, dass die das Gefühl haben, jetzt ist ihr Leben vorbei, wenn sie einen erhöhten Wert habe. Zur Beruhigung kann ich vielleicht sagen, ich habe auch ein erhöhtes Lipoprotein, klein A, und ich lebe mit bester Gesundheit bisher, toi, toi, toi. Und somit, man muss auch keine Panik haben, aber wenn man zum Beispiel raucht und diesen dann rausfindet, man hat einen erhöhten Wert, dann ist das ein sehr guter Grund, jetzt aufzuhören, weil es einfach quasi jeden weiteren Risikofaktor nochmal potenziert.
Kennst du vielleicht jemanden, für den das Thema aktuell wichtig sein könnte, dann leite diese Folge gerne weiter. Vielleicht ist das genau der Impuls, der gerade gebraucht wird.
Ja, ich denke mal, generell sollte natürlich für jeden die Gesundheit so im Fokus stehen, dass man sagt, ich rauche nicht, ich trinke wenig oder keinen Alkohol, bewege mich, habe ein gesundes Gewicht, aber so ist es halt leider nicht. Aber ja, wie du sagst, wenn man dann weiß, ich habe diesen erhöhten Wert, dann ist es vielleicht nochmal umso mehr ein Grund, auf den Lebensstil zu schauen. Abgesehen jetzt von den Lebensstilmaßnahmen, die man da ergreifen kann, wenn der Wert erhöht ist, gibt es denn mittlerweile irgendwelche Medikamente oder andere Therapieansätze, die man anwenden kann oder die vielleicht gerade erst erforscht werden?
Also es sind, aktuell gibt es noch kein Medikament, was Lipoprotein klein a ausreichend absenkt, sodass es das Risiko minimiert. Aber wir sind quasi kurz davor, Studienerkenntnisse zu bekommen. Es wird nämlich ein Medikament, was es sehr gut tut, gerade in einer sehr großen oder mehreren Studien untersucht. Und die Studie, die da am weitesten im Moment ist, ist die sogenannte Horizon-Studie, die das Pelacarsen untersucht, was das Lipoprotein klein a bis zu 90% reduziert. Und die Studienergebnisse werden wir dieses Jahr im August beim Europäischen Kongress der Kardiologen verkündet bekommen. Da bin ich auch mit dabei. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt, weil wir bisher noch keine Möglichkeiten haben, das Lipoprotein klein a in irgendeiner Art und Weise zu senken. Es wird immer mal, herrscht auf Social Media, gibt es da Mythen, was man alles tun kann. Unter anderem das Vitamin B3 wird da zum Beispiel immer wieder erwähnt, dass das irgendwas bringt. Aber da gibt es keine Studien, die wirklich zeigen, dass man das ausreichend senkt. Es gibt noch ein Medikament, was sehr effektiv ist zur Cholesterinsenkung, zur LDL-Cholesterinsenkung, die sogenannte PCSK9-Inhibitoren. Das sind hochpotente Spritzen, die wir anwenden bei Menschen mit schweren Fettstoffwechselstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die wirklich sehr niedrige LDL-Werte brauchen. Die bekommen solche besonderen Spritzen, die man, je nachdem welches Präparat es ist, alle halbe Jahr oder alle 2 Wochen injizieren muss, und die haben als Nebeneffekt, dass der Lipoprotein klein a auch ein bisschen absenken, um ungefähr 20%. Aber man weiß tatsächlich, dass das so ein bisschen eine Art von Laborkosmetik ist, auch wenn das vielleicht jetzt toll klingt, dass das um 20% abgesenkt wird, wissen wir, dass es in seiner Atherogenität, also in seiner Gefäßschädigung, dadurch nicht weniger wird. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber wir senken es quasi nur im Blut ein bisschen die Konzentration ab, aber die, trotzdem wissen wir, es reicht einfach nicht aus, um die Gefäßschädigung zu minimieren. Deshalb bringt dieser Ansatz eigentlich nichts, wenn man jetzt sagt, ich spritze mir jetzt einen PCSK9-Inhibitor, um mein Lipoprotein klein a zu senken. Das spritzt man sich dann, um das LDL zu senken. Das macht es auch gut und effektiv, ja, aber ist nicht, auch gar nicht zugelassen für die Lipoprotein-Klein-A-Senkung und bringt leider auch nicht so viel. Da müssen wir auf die Medikamente warten.
Okay, spannend. Ja, dann warten wir alle mal gespannt bis August ab.
Ja, wobei man da natürlich auch ganz wichtig dazu sagen muss, dass das natürlich gerade an einer Patientenpopulation getestet wird, die schon vorerkrankt sind. Man muss halt diese Studien an Menschen machen, wo man irgendwelche Ereignisse zu erwarten hat, weil wenn man das jetzt an jüngeren Menschen macht, die 30 sind und ein hohes Lipoprotein klein a haben, dann muss die Studie ja 100 Jahre gefühlt laufen. Das kann leider keine Pharmaunternehmen sponsoren. Das ist extrem teuer, so eine Studie. Deshalb nimmt man dann natürlich ältere, über 60-Jährige mit schon Herz-Kreislauf-Erkrankung, und die werden gerade getestet gegen eine Strategie, die schon sehr gut bewährt ist in der Praxis, nämlich wo eine Cholesterinsenkung durch die üblichen Medikamente durchgeführt wird mit mit Statinen, mit den üblichen ECT, mit Bempedoinsäure, die wir so zur Verfügung haben als Tabletten. Und die anderen kriegen halt noch die LPA-Spritze dazu. Und da bin ich persönlich sehr gespannt, weil wir auch nicht genau wissen ja noch gar nicht, wie das ausgeht, ob man wirklich damit Herz-Kreislauf-Ereignisse, sprich Herzinfarkt und Schlaganfall, verhindert. Oder ob diese Basistherapie, die wir ja nun auch schon haben und die wir auch machen in unserem Alltag, nicht ausreichend ist.
Ja,
das stimmt. Also es wird spannend.
Auf jeden Fall. Und wir haben ja jetzt schon das ein oder andere Mal über Cholesterin gesprochen. Und ich glaube, über Cholesterin, da gibt es sehr, sehr viele Mythen, die sicherlich auch bei dir häufig als Fragen eintreffen, jeden Tag. Eine Frage wäre, stimmt es, dass nur übergewichtige Menschen hohe Cholesterinwerte haben?
Nein, das ist natürlich totaler Mythos. Und wie ich schon mal gesagt habe, ich wirklich manchmal sehr, sehr dünne, schlanke Frauen hier vor mir sitzen, die äußerst sportlich sind und trotzdem hohes Cholesterin haben. Somit, das ist ein totaler Mythos, dass klar haben die Übergewichtigen, die nicht gut auf ihre Ernährung achten und so weiter, die haben natürlich wahrscheinlicher tatsächlich, haben die noch höhere Cholesterinwerte, aber oftmals ist es einfach die Leber, die zu viel Cholesterin produziert. Durch den Lebensstil, Ernährung und so weiter können wir ein Drittel beeinflussen, aber zwei Drittel können wir nicht beeinflussen. Und gerade bei dieser genetischen Komponente, die ich schon genannt habe, diese familiäre Fettstoffwechselstörung, das kann man machen, was man will. Da kann man, wie gesagt, hager und dünn sein und nur noch Möhrchen knabbern und man hat trotzdem ein fetzenhohes Cholesterin.
Und stimmt es, dass das gute HDL, also man sagt ja immer, HDL ist das hab dich lieb, das dich gute lieb, ja. Cholesterin, und dass das wirklich ein Schutz ist gegen das in Anführungsstrichen böse LDL, lass das lieber. Stimmt das?
Lass das lieber, ja. Das hat man früher so gesagt, wissen wir leider auch, dass das nicht stimmt. Ein hohes HDL schützt nicht. Somit ist auch dieser Quotient, dieser HDL-LDL-Quotient, den man früher berechnet hat, der ist nicht mehr up-to-date, den soll man nicht mehr benutzen, weil man weiß, dass ein hohes HDL ein hohes LDL überhaupt nicht ausgleicht. Das Einzige, worauf ich beim HDL tatsächlich gucke, ist, wenn das erniedrigt ist. Wir wissen, dass Menschen mit einem sehr niedrigen HDL, also unter 40 bei Männern zum Beispiel, die haben auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn das ganz niedrig ist. Aber wir haben schon durch mehrere Studien probiert, das HDL anzuheben und es hat gar nichts ausgemacht für die Herz-Kreislauf-Erkrankungsereignisse.
Okay.
Hatte keinen Einfluss. Somit, das wird überschätzt, der Einfluss von HDL. Es darf nur nicht ganz, ganz niedrig sein. Also es darf, wie gesagt, nicht pathologisch niedrig sein. Das ist wiederum mit einem erhöhten Risiko assoziiert.
Und eine weitere Frage wäre, wie gefährlich sind Statine wirklich? Vielleicht da auch kurz die Erklärung, was sind Statine und woher kommt diese Angst davor?
Ja, die Statine, die Cholesterinlüge und Statinmythen sind so unglaublich weit verbreitet und also gerade Social Media ist wirklich voll damit. Und Statine haben irgendwie einen sehr schlechten Ruf, obwohl es, sage ich immer, die bestuntersuchtesten Medikamente sind, die wir in der Herzmedizin haben. Es gibt kaum so viele Daten wie zu Statinen. Sie wirken dadurch, dass sie ein Enzym hemmen, was bei der Cholesterinproduktion beteiligt ist, und senken dadurch sehr effektiv das LDL-Cholesterin ab. Jetzt haben die Statine ein Problem, die wirken nicht nur in der Leber, sondern die wirken auch in jeder Muskelzelle. Und dadurch machen die vielen Menschen Muskelbeschwerden. Das ist auch tatsächlich das, wo ich am häufigsten mit hier konfrontiert werde in der Praxis, mit also nur unter Statinen ist das die häufigste Nebenwirkung, die mir zurückgemeldet wird, dass die Muskeln anfangen weh zu tun. Es ist aber auch so bei den Statinen, das wissen wir auch, dass es da eine ganz hohe, also wir haben eine ganz hohe Rate von Placebo- und Nocebo-Effekten. Das heißt, wenn ich dir jetzt ein Statin verschreibe und dir sage, pass mal auf, Laura, es kann echt gut sein, dass du Muskelschmerzen bekommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit total hoch, dass du Muskelschmerzen bekommst. Auch wenn ich dir ein Smarty gebe und sage, hier sind Statine und es kann echt gut sein, dass du Muskelschmerzen bekommst, kann es auch sein, dass du ist die Wahrscheinlichkeit, weil wir das einfach, unser Gehirn uns da so ein bisschen austrickst. Ja? Ich will jetzt niemanden die Beschwerden absprechen, ja, gar nicht. Aber man muss schon so ein bisschen differenzieren, ob es das wirklich ist. Und es gibt so klassische Nebenwirkungen von den Statinen, dass sie den Blutzuckerlangzeitwert so ein bisschen erhöhen können, weil sie die Insulinempfindlichkeit ein bisschen verschlechtern, insbesondere bei denen, die eh schon ein Prädiabetes, also die Vorstufe von Diabetes haben. Im Schnitt ist aber der Anstieg des Blutzuckerlangzeitwertes in den Studien immer nur so höchstens 0,1% gewesen. Und dann gibt es noch eine Nebenwirkung, nämlich dass sie die Leberwerte ein bisschen erhöhen können. All das überwache ich aber auch immer regelmäßig bei meinen Patienten. Und das sind so die drei Hauptnebenwirkungen. Alles andere, was da drin dann auch so gesagt wird, dass Statine Demenz machen. Im Gegenteil, die LDL-Senkung beugt Demenz vor. Ja, da ist ganz viel Fehlinformation und Mythos leider dabei. Und ich würde mir wünschen manchmal, dass wir einfach nicht so viele Falschinformationen glauben, sondern einfach, dass die Patienten, denen wünsche ich immer, dass sie einen Arzt haben oder eine Ärztin, mit der sie das wirklich ernsthaft besprechen können. Ich bespreche das auch ernsthaft mit meinen Patienten und nehme da die Sorgen schon ernst und begleite sie aber auch. Ne? Wenn die Beschwerden haben, wechsle ich das Präparat und nehme das ernst. Und dann muss man sich manchmal da ein bisschen durchlavieren. Und wichtig ist aber immer, dass das halt wirklich auch wichtig ist, dass das Cholesterin abgesenkt wird, weil das einfach so wichtig ist für die Risikoreduktion. Ne? Und da gibt es immer wieder Mythen. Und es kommt immer gut, wenn man sagt, anscheinend auf Social Media, das sagt dir kein Arzt und das ist eigentlich schlecht. Und Statine bringen mehr Menschen um, als sie Leben retten. Das stimmt nicht. Also all die Nebenwirkungen, die ich jetzt gesagt habe, das ist auch alles berechnet in Studien, die rechtfertigen trotzdem den Gebrauch, weil der Nutzen eindeutig überwiegt. Überwiegt eindeutig die Risiken von den Medikamenten. Und ja, es gibt einige Menschen, die vertragen sie nicht gut, aber zum Glück haben wir heutzutage auch andere Präparate, die wir dann verschreiben können, wenn Statine nicht gut vertragen werden. Mhm. Sie haben einen tollen Effekt. Ich sage immer, ich erkläre das immer auch so ein bisschen mit meinem Modell. Ich habe hier so ein Modell liegen, wo so Ablagerungen gezeigt sind. Und weil die Statine senken eben nicht nur so schön das LDL-Cholesterin, sondern die halten Ablagerung auch stabil. Das heißt, die verhärten diese Kappe von der Ablagerung und verhindern, dass die aufreißt und einen Herzinfarkt oder Schlaganfall auslöst. Und die machen auch eine Entzündungshemmung. Ich sage, eigentlich sind das entzündungshemmende Medikamente mit cholesterinsenkender Wirkung so ein bisschen, ne? Weil die haben wirklich viele Effekte noch drumherum, aber sie sind einfach in Verruf geraten, weil sie von vielen nicht so gut vertragen werden. Und dann ist es irgendwie immer einfach Mythen zu verbreiten, anstatt wirklich sich mal die Sachlage genau anzuschauen und die Studien irgendwie anders zu interpretieren, als sie eigentlich gemeint waren. Ich weiß, dann werden hier rechnen manche dann auf Social Media auch irgendwie vor, von wegen durch Statine gewinnt man einen Lebenstag. Aber so sind die Studien nie ausgelegt worden, dass sie uns einen Lebenstag zusätzlich bringen. Also das kann man kann die Studien nicht auf einmal, die auf was anderes gepowert waren, umrechnen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist nicht richtig, wenn man das so macht, ne? Mhm.
Ja, ich glaube, das ist leider in verschiedensten Bereichen so, dass sich gewisse Mythen hartnäckig halten oder dass auf einmal manche behaupten, sie sind Experten, dadurch gewinnen dann diese Falschaussagen, ich nenne es jetzt mal einfach Falschaussagen, an großer Reichweite und ja, das ist definitiv ein Problem. Auch beim Thema Ernährung, dieses nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate oder generell Kohlenhydrate sind böse, das sind ja Dinge, ja, wo man eigentlich denkt, das weiß jetzt mittlerweile jeder, aber eigentlich ist es immer noch ein Mythos, der immer noch von vielen geglaubt wird.
Ja, oder wenn ich mit einer schweren Hantel Krafttraining mache, oh Gott, das kann ja nicht gesund sein und der Rücken geht kaputt. Also das ist immer, das hält sich einfach, das ist einfach so, ne, das kann ja nicht gesund sein, das ist irgendwie abseits von dem. Also dabei wissen wir auch das ja heutzutage deutlich besser, wie wichtig ein Krafttraining ist. Aber trotzdem muss man sich mal noch anhören, ist das alles irgendwie richtig? Also das kann ja gar nicht gesund sein. Ja, und irgendwie ist das immer gut, gegen den Strom zu schwimmen, habe ich das Gefühl, und irgendwie einfach was anderes zu sagen, das ist sehr populär. Das erzeugt natürlich Klicks, ne? Weil man mit dem Mythos immer, leider seit das, glaube ich, so Nebenwirkungen auch von der Corona-Pandemie, haben Ärzte sehr viel an Vertrauen und Glaubwürdigkeit eingebüßt, leider. Und es wird alles in Frage gestellt, was man macht. Mhm. Und jeder weiß es besser.
Das stimmt. Was mir jetzt gerade auch noch einfällt als Mythos zum Thema Cholesterin, was auch mit Ernährung ja zu tun hat, dass zum Beispiel Eier das Cholesterin erhöhen. Vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen mit dem Thema Ernährungskolesterin.
Also die
Nahrungskolesterin.
Bei uns, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja bei uns, wir sollen nur ein Ei pro Woche essen. Aber das hat, glaube ich, eher auch so ein bisschen ökonomische und ökologische Gründe tatsächlich im Sinne der Nachhaltigkeit. Die Präventionsleitlinien der Europäischen Fachgesellschaft sagen tatsächlich, wir dürfen jeden Tag ein Ei essen. Sicherlich sind Eier cholesterinreich, aber sie sind auch sehr nährstoffreich und haben sehr wichtige Stoffe drinnen, sodass man schon ein Ei pro Tag durchaus essen darf, auch wenn es cholesterinreich ist. Es kommt natürlich auf die Zubereitung drauf an. Ne? Also somit darf man, ich hatte jetzt gerade wieder auch so eine Patientin, ganz spannend, die gesagt hat, ja, sie ist ohne Eier aufgewachsen, weil ihr Vater hatte einen Herzinfarkt ganz früh und da gab es, damals hat man ja gesagt, nach Herzinfarkt stundenlang, also wochenlang ins Bett legen, schon, nicht aufstehen und nie wieder Cholesterin essen, nie wieder Fett essen, ist ja alles überholt, ne? Inzwischen wissen wir es besser. Und die hat nie Eier gegessen in ihrem ganzen Leben, weil es früher nie Eier gab, weil der Vater einen Herzinfarkt hatte. Irgendwie so im Anfang der 80er oder 90er oder sowas. Ne? Somit, das ist ganz spannend. Aber ich erlaube meinen Patienten, Eier zu essen. Sicherlich muss man schon gucken, wenn man eh schon sehr hohes Cholesterin hat. Da würde ich jetzt nicht eine Eierparty machen jeden Tag und 6 Eier essen. Aber gegen ein Ei pro Tag spricht da nichts.
Mhm. Ja, und ich denke auch, was du gerade schon angesprochen hast, es ist halt immer wichtig, irgendwie die Themen ins Gesamte einzuordnen. Also brate ich das jetzt mit super viel, genau, mit viel und vielleicht sogar einem schlechten Öl, mache ich mir das fettigste Spiegel- oder Rührei oder koche ich mein Ei, bewege ich mich, wie sieht sonst meine Ernährung aus? Also das finde ich eh immer ganz wichtig, sich immer so die Basis und Gesamtheit anzuschauen, bevor man einen Faktor oder ein Lebensmittel verteufelt, weil sicherlich nicht nur eine einzige Sache entscheidend ist für irgendwas. Es ist niemals eine einzige Sache,
ist immer das Zusammenwirken mehrerer Faktoren, immer.
Ja. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Missverständnisse rund um Cholesterin, die du häufig hörst? Wo du vielleicht noch.
Ja, also ich höre auch häufig immer von wegen, wenn man Sport macht, ist ein hohes Cholesterin nicht so schlimm. Ne? Also ich habe sportliche Marathonläufer als Patienten und so weiter. Und die, da wurde jahrelang gesagt, nee, wir müssen nichts gegen ihr hohes Cholesterin machen, weil sie machen ja so viel Sport. Aber die sind dann traurig, wenn sie trotzdem eine Ablagerung irgendwo bekommen. Ne? Weil es ist tatsächlich so, dass ein sportlicher, ich bin total für Sport, ist ganz toll, nur leider zum Cholesterinsenken funktioniert es nicht. Ne? Also ein bisschen, aber nicht relevant. Und deshalb ein sehr hohes Cholesterin können wir durch Sport nicht ausgleichen. Und deshalb auch hier gilt dann lieber frühzeitig das Cholesterin absenken. Das ist auch so ein typischer Mythos, den ich immer höre, dass dann gesagt wird, nee, also mir hat mein Hausarzt immer gesagt, ich mache so viel Sport, das müssen wir nicht, da müssen wir gar nicht nachgucken. Und auch wenn Frauen in jüngeren Lebensjahren niedriges Cholesterin hatten, ist für die ganz wichtig zu wissen, dass nach den Wechseljahren das Cholesterin ansteigt. Also das LDL-Cholesterin, das Böse, steigt um bis zu 30% nach den Wechseljahren an. Somit stimmt das auch nicht, wenn man sagt, ja, ich hatte früher immer ein super Cholesterin. Es ist wirklich sinnvoll, das auch nach der Menopause nochmal zu bestimmen, weil es relevant ansteigen kann, weil Östrogen eben auch einen großen Einfluss drauf hat.
Wie ist denn dann deine Meinung, wenn wir jetzt über den Östrogenabfall noch mal ganz kurz sprechen, zum Thema Hormonersatztherapie in den Wechseljahren? Weil das würde man ja jetzt denken, würde ja dann diese Risiken abpuffern.
Ja, das haben ja große Studien untersucht. Um die Jahrtausendwende gab es ja diese ganzen großen Studien, wo man allen Östrogene gegeben hat, wo man eben die Hoffnung hatte, man reduziert dadurch Herz-Kreislauf-Ereignisse. Leider wurden die Studien so ein bisschen mit einer falschen Substanz, den falschen Patienten, die waren alle zu alt und so weiter, zugeführt, sodass das ja keinen Effekt hatte, beziehungsweise sogar das Gegenteilige bewirkt hat und Hormonersatztherapie lange Zeit verteufelt war. Und dieser Ansatz von dieser ewigen Jugend durch, wir geben allen jetzt das Östrogen, ne, war sogar so übrigens, spannenderweise, dass man Männern nach Herzinfarkt Östrogene gegeben hat, weil man dachte, die verbessern sich, wenn man denen Östrogene gibt, ne? Also verbessert sich die Herzfunktion, weil das als das Jugendhormon galt, aber das ging natürlich völlig nach hinten los. Die hatten eine Übersterblichkeit unter den Östrogenen, das war keine gute Idee. Also wahrscheinlich ist es so, also aktuell wird eine Hormonersatztherapie aus präventiver Sicht zum Schutz des Herz-Kreislauf-Systems nicht offiziell empfohlen in den Leitlinien. Es wird empfohlen für Frauen, die Wechseljahrsbeschwerden haben, zur Linderung der Wechseljahrsbeschwerden. Vermutlich ist es aber so, dass wenn eine Frau rechtzeitig anfängt mit einer Hormonersatztherapie, sprich nicht mehr als 6 Jahre später nach der letzten Regelblutung, nach der Menopause, viele fangen ja inzwischen schon in der Perimenopause an, so in den 40ern, vermutlich kann es sich schon positiv auswirken, wenn wir in dieser Zeit anfangen mit einer Hormonersatztherapie und verhindern, dass es eben zu einem Anstieg des Cholesterins kommt und der Blutdruck vielleicht niedriger bleibt. Aber das haben wir bisher nie durch harte Studien tatsächlich beweisen können. Bei diesen großen, bei der WHI-Studie zum Beispiel, die ich da eben angesprochen habe, die früher gemacht wurde, hat sich herausgestellt, dass die Frauen, die zwischen 50 und 58 mit der Hormonersatztherapie begonnen haben, dass die im Langzeitverlauf deutlich niedrige Herz-Kreislauf-Sterblichkeit, weniger Ablagerung und so weiter hatten. Ne? Also das spricht ja auch dafür, dass es eben eine Timing-Hypothese gibt, dass man zum richtigen Zeitpunkt anfangen muss. Und deshalb, meine persönliche Meinung ist schon, dass ich glaube, dass wenn man rechtzeitig mit Hormonen anfängt, wenn man keine Kontraindikationen hat, also wenn man nichts hat, was dagegen spricht, man Brustkrebs hatte oder andere Bedenken dafür bestehen, dass man Hormone einnimmt, dass ich schon glaube, dass es schützend wirken kann auf das Herz-Kreislauf-System. Aber dafür gibt es im Moment keine handfeste Evidenz, die das untermauert durch Studien, weil wir natürlich heutzutage ja auch mit ganz anderen Substanzen arbeiten, als damals in den großen Studien allen getestet wurden. Wir arbeiten ja mit transdermalem Östrogen. Und da ist wirklich wichtig, ist einfach, dass die Frau sich gut fühlt. Ne? Also eine Frau, die nicht mehr schläft, weil sie ist alles ja den Schlaf letztendlich auch beeinflusst, die keinen Antrieb mehr hat und keinen Sport mehr macht und so weiter. Wenn man der Hormone gibt und sie sich mehr bewegt und so weiter, dann hat das natürlich auch einen ganz positiven Einfluss auf die Herzgesundheit. Und ich habe auch Frauen über 70 hier in meiner Behandlung, die schon Herzinfarkte hatten, die eigentlich gar keine Hormone mehr nehmen dürfen, weil man sagt eigentlich, wenn man schon mal einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatte, sind Hormone nicht mehr erlaubt. Aber die sagen zu mir knallhart, du nimmst mir nicht meine Hormone, sonst nimmst du mir mein Leben, weil ich habe dann keine Lust mehr auf Sport. Ich hänge dann durch, ich schlafe nicht mehr. Wo soll denn da der Benefit sein? Dann riskiere ich lieber nochmal so einen Herzinfarkt. Ja, ansonsten kriege ich einen Herzinfarkt, weil ich nicht mehr schlafe. Das muss man immer abwägen. Ne? Das ist alles, das ist eine ganz schwierige individuelle Entscheidung immer. Aber grundsätzlich ist es bei den Hormonen so, wahrscheinlich eher früher anfangen, um einen schützenden Effekt zu haben, bitte nicht erst 8 bis 10 Jahre später anfangen. Dann wird es wahrscheinlich keinen Effekt mehr haben, weil vermutlich die ganzen Östrogenrezeptoren, die wir haben, überall in den Gefäßen und so weiter, schon runterreguliert sind. Ne? Und das Östrogen gar nicht mehr andocken kann und quasi gar nicht mehr da angelangt, wo wir es brauchen.
Mhm. Und wie kann man das dann machen als betroffene Frau, wenn man sich jetzt innerhalb dieser 6 Jahre nach den Wechseljahren befindet? Du hast jetzt schon gesagt, beim Frauenarzt bekomme ich es eigentlich nur, wenn ich halt wahrscheinlich schwere Symptome habe aufgrund meiner Wechseljahre, dass ich sage, ich kann nicht schlafen, ich schwitze viel, ich fühle mich einfach überhaupt nicht mehr wohl in meiner Haut. Soll ich dann behaupten, ich habe diese Symptome, oder kann man da vielleicht auch sich noch an eine andere Stelle, an einen anderen Facharzt wenden, wie du zum Beispiel? Du bist jetzt aber eben eine Privatpraxis, aber wo kann ich da hingehen?
Also vorab muss man wissen, das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint, aber ich weiß, dass jetzt auch nicht jeder Gynäkologe oder Gynäkologin sich mit dem Thema so gut auskennt und dass es da auch noch Menschen gibt, die praktizieren, die total kontra Hormonersatztherapie sind. Genauso wie wenn man jetzt zu einem Kardiologen geht und der sich vielleicht mit Frauenherzen nicht so. Also ich glaube, jeder hat immer so ein bisschen sein Spezialgebiet. Und das höre ich ja auch sehr oft hier von Frauen. Wenn ich sage, haben Sie das Thema mal angesprochen bei Ihrem Gynäkologen, sagen die dann oft zu mir, ja, aber der hat das sofort abgebügelt. Oder dann sage ich, ja, dann holen Sie sich doch mal die Meinung von jemand anderem. Weil was man auch wissen muss, Wechseljahre ist ja nicht nur Hitzewallung oder Schlafstörung, das ist ja total facettenreich. Ich erlebe auch viele Frauen, die mir sagen, ich habe gar keine Wechseljahrsbeschwerden. Dann kommt immer raus, oh, die haben irgendwie so Shoulder, Frozen Shoulder und sowas und Gelenkbeschwerden. Und das sind ja auch alles Wechseljahrsbeschwerden, wobei es natürlich auch schwierig ist, weil gefühlt kann man alles auf die Wechseljahre schieben, aber nichts oder nichts. Ne? Aber da ist es auch wichtig, dass man weiß, dass es halt auch mehrere Sachen machen kann und eben nicht nur klassisch die Hitzewallung und eine Schlafstörung Wechseljahrsbeschwerden sind. Und da gibt es, glaube ich, heutzutage gute Anlaufstellen. Es gibt online dieses Wechseljahresforum zum Beispiel, ne, wechseljahre.de mit X geschrieben, da gibt es gute, da sind alle Gynäkologinnen drin, auch also das Netzwerk aus Gynäkologen, die sich eben mit diesem Thema Hormonersatztherapie auch gut auskennen und beschäftigen. Und es gibt inzwischen spezielle Hormonzentren, die sich mit dem Ansatz beschäftigen. Und da gibt es wirklich auch, ja, habe ich auch gemerkt, sehr viele verschiedene Ansätze. Manche sind wirklich auch so präventiv und sagen, wir fangen das jetzt bei jedem an. Ne? Und das ist aber nicht die einheitliche. Fragt man 10 Gynäkologen, kriegt man, glaube ich, mindestens 4 verschiedene Meinungen. Und aber ich glaube eigentlich schon, dass eine Frau da auf jeden Fall Hilfe bekommen sollte, wenn sie sie braucht. Und glaube ich auch bekommt, man muss sich halt ein bisschen drum kümmern, wie bei allem, wenn es um die Gesundheitsthemen geht. Ne? Es kommt keiner von alleine vorbei und bietet es einem an. Manche Gynäkologen sprechen es von alleine an, sicherlich. Also ich spreche es auch immer an, das gehört zu meiner Anamnese dazu. Ich frage immer nach Wechseljahresbeschwerden, ich frage nach Hormonen und so weiter, aber manchmal muss man leider für seine Gesundheit und den Erhalt der Gesundheit als Frau etwas mehr kämpfen.
Ja. Wenn wir jetzt das heutige Thema ein bisschen zusammenfassen oder als Fazit nochmal sprechen, was würdest du sagen, sind jetzt so die wichtigsten Dinge, die man selber als Frau in die Hand nehmen kann und auch vielleicht dazu, ab welchem Alter sollte man was machen?
Also das, was wir vorher schon besprochen haben, dass man als Frau vielleicht mit Anfang der 20er schon weiß, erstens, also das wissen ja auch die meisten, dann gibt es Risiken in meiner Familie, dass man das so abklappert, da zählt jetzt nicht, ob die Cousine von der Tante mal einen Herzschrittmacher bekommen hat, sondern erzählt, hat ein Vater oder Mutter, also Familienangehörige ersten Grades, Herzinfarkt oder Schlaganfall vorzeitig. Dass man seinen Blutdruck mal gemessen hat in dem Alter und weiß, wie der ist. Dass man die Laborwerte kennt, die ich vorhin dir gesagt habe. Und dass man die Risikofaktoren vermeidet, über die wir gesprochen haben. Dass man versucht, ein Übergewicht irgendwie zu regulieren. Dass man körperliche Aktivität ausreichend hat. Dass man auch stabiles soziales Umfeld ist total wichtig. Ne? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, wie wichtig soziale Kontakte sind. Dass man eine gesunde Ernährung hat. Also dass man da schon anfängt, nach dem Lifestyle zu gucken, das ist ganz wichtig. Und dann für die Frauen wird es wirklich dann nach den Wechseljahren noch viel wichtiger, nach der Herzgesundheit zu gucken. Das ist immer so wirklich so ein Wendepunkt, weil da einfach leider Risiken ansteigen. Aber ich sage auch mal dazu, wir können wirklich viel beeinflussen mit dem, was wir tun, auch wenn wir genetisch vielleicht ein erhöhtes Risiko haben. Der Lebensstil ist wirklich entscheidend. Und dass wir da unsere Risikowerte nochmal alle bestimmen lassen, weil leider auch die Neigung zum Diabetes zunimmt nach den Wechseljahren, weil der Zuckerstoffwechsel halt eben nicht mehr so funktioniert mit 25 und nicht mehr alles verzeiht. Dass wir da nochmal die Cholesterinwerte abchecken, dass wir gucken, wie hat der Blutdruck sich verändert. Der steigt bei Frauen nämlich über die Lebensspanne an und da nicht den Zeitpunkt verpassen, vielleicht doch einzuschreiten und zu behandeln. Und das sind so wichtige Punkte in der Schwangerschaft, wenn man schwanger ist, ne, dass man weiß, hat man irgendwelche Schwangerschaftserkrankungen gehabt. Und wenn man, das ist ganz wichtig, weil viele Frauen wissen das auch nicht, wenn man eine Präeklampsie, Schwangerschaftsbluthochdruck, Schwangerschaftsdiabetes hat, dass diese Frauen auch vielleicht schon mal nach der Schwangerschaft dürfen die nicht vom Radar verschwinden. Die müssen eigentlich eine jährliche Vorsorge haben, wo Risikowerte kontrolliert werden, damit sie eben nicht vorzeitig Herzerkrankungen bekommen. Also, ja, dass jeder so ein bisschen seine eigene Risikokonstellation kennt. Wichtige Knackpunkte sind, wie gesagt, die Menopause auf jeden Fall bei den Frauen.
Okay, ja, sehr, sehr spannend. Dann sage ich an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für dein Wissen, deine Tipps und deine Zeit. Ich habe noch drei abschließende Fragen an dich. Die bekommt jeder Gast bei mir. Bevor wir damit starten, sag uns doch gerne noch, wo kann man mehr über dich und vielleicht auch noch mehr über das Thema Herzgesundheit erfahren?
Ich denke, auf meinem Social-Media-Kanal auf jeden Fall kann man mehr über das Thema Herzgesundheit erfahren. Das ist für alle frei zugänglich. und natürlich habe ich sonst, wie gesagt, eine eigene Praxis. Die heißt Cardio Hamm, ist hier in Bad Nauheim. Wir haben eine Webseite, da kann man drauf schauen. Und ja, denke, da bekommt man schon viele Infos.
Perfekt, vielen, vielen Dank. Meine erste Frage an dich ist, was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Sport. Ohne meine regelmäßige Bewegung würde ich, glaube ich, durchdrehen. Also das gehört schon immer zu meinem Alltag. Seitdem ich 11 Jahre alt bin, glaube ich, mache ich regelmäßig Sport. Und selbst in den stressigsten Zeiten, wenn ich keinen Sport mache, dann schaffe ich irgendwie auch den Rest meines Lebens tatsächlich nicht. Dafür muss immer ein bisschen Zeit sein.
Sehr schön. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Da habe ich lange drüber nachgedacht, als ich die Frage gelesen habe. Also natürlich muss ich jetzt auch sowas sagen, ne, wie die Geburt meiner Kinder. Ne? Das ist ja was ganz wichtige Erfahrung so als Frau. Aber auch tatsächlich so der Kontakt mit meinen Patientinnen, gerade mit den Frauen, die lange nicht ernst genommen wurden und in Bezug auf Herzgesundheit und sich nicht ernst gefühlt haben. Und das, was man daraus bekommt und die Kommunikation, das ist, glaube ich, für mich so eine ganz wichtige Erfahrung gewesen, die haben wir gar nicht so drüber geredet, aber mich von der Klinik auch so ein bisschen dazu bewogen hat, mich mehr um das Thema Frauenherzgesundheit zu kümmern, weil ich immer gemerkt habe, wenn die Frau da liegt mit dem Herzinfarkt, die ist so schockiert und die ist, kann das gar nicht glauben, da muss man mehr drüber aufklären. Und ich glaube, dass diese Begegnung mit diesen Frauen mich wirklich sehr auch bereichert haben für wie ich mich verhalte als Ärztin, wie ich nachfrage, wie ich kommuniziere.
Sehr schön. Und wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Nehmt eure Gesundheit ernst und in die Hand, bevor ihr sie verliert. Weil wir haben viel Zeit vorzusorgen, wir können viele Dinge beeinflussen und gerade die Herzgesundheit wird oft erst dann geschätzt, wenn sie nicht mehr da ist, wenn sie schon verloren ist, dann hätte man sie gerne wieder zurück.
Ja, das stimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Da gibt es doch auch irgendwie den Spruch, lieber jetzt das Geld und die Zeit in die Gesundheit investieren, als später dann in die Krankheit und die Medikamente.
Ja, ich sage immer, Gesundheit ist wie so ein Sparkonto, wo wir jeden Monat draufzahlen für unsere Gesundheit. Und da können wir im Alter von leben. Und genau, da gibt es ja auch diesen Einspruch, quasi früher, wir haben gelebt, um zu arbeiten und später... Nee, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Dann gibt's diesen,
ich bin ganz schlecht in Sprüchen.
Ich sage auch immer, wir müssen Schrauben mit Köpfen machen, aber das heißt, glaube ich, anders.
Ich sage auch immer
aber den Spruch habe ich tatsächlich in meinem Buch sogar stehen, tatsächlich. Ich habe ja noch ein Buch geschrieben, das können wir auch noch erwähnen, tatsächlich.
Ja,
aber
gerne.
Da steht auch noch ganz viel über, habe ich total vergessen, mein Buch Save Your Heart, da steht natürlich auch noch mal alles drin über Herzgesundheit, alles, was wir besprochen haben, ganz weit ausformuliert. Und da beim dritten Kapitel steht genau dieser Spruch, dass wir die eine Lebenshälfte damit verbringen, Geld zu verdienen und die zweite Lebenshälfte verbringen wir die Zeit damit, unsere Gesundheit wiederzubekommen oder irgend sowas in der Art ist es. Ja, so ein ganz bekannter Spruch.
Ja, ja. Ja, sehr schön. Dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch. Und
vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.